Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Oh. Warst du schon bei vielen Podcasts eigentlich?
Eigentlich nicht. Ich habe etliche Einladungen. Aber zeitlich geht es ja ganz schwer aus.
Aber heute hast du es bei uns geschafft.
Nachmittag zu früh, weil ich bin Fan von eurem Podcast.
Hörst du den?
Ja.
Du hörst unseren Podcast.
Ja, wir
dürfen das ja. Wow.
Ja.
Oh mein
Gott.
Voll.
Nein, weil dem Namen nach kannte ich ihn. Aber.
Das ist schon mal leiwand.
Das ist schon mal leiwand. Aber als mich dann der Stefan da hergebracht hat, habe ich gedacht, jetzt hören wir das einmal an.
Und was dann, hast du da gehört?
Ich habe ein paar Folgen gehört. Die erste natürlich mit Rellsteiner, weil lustig, hat man erkannt und so.
War
leiwand.
Das war einer der allerersten.
Ein Frühwerk, ja, voll.
Ein Frühwerk, stimmt.
Aber war super gut. Ja, total, voll. Wo sie sieht, das mit Josef Hader, das mit dem,
ja,
mit dem Ding. Also ich habe etliche.
Cool.
Und das ist gut, hör mir genau. Nein, weil normalerweise mag ich so Kunst- und Kultursachen nicht so.
Das ist geil. Obwohl du im Theater spielst.
Naja, ja, wir ja auch nicht. Das ist ja der Punkt.
Na klar. weil man es ja eh selber hat. Weißt du, so ich hauptsächlich Nachrichten, Wissenschaftspodcasts, so immer so von guten Zeitungen, Magazinen, Standard, Zeit, weißt du, so.
Ja, ja.
Die haben ganz viele Angebote und da weiß ich dann nicht, wo es in der Welt nichts gibt und so.
Ja.
Klimawandel und
Leute. Die ganzen harten Sachen.
Ja, die harte Nuss.
Bist du eigentlich müde oder so heute? Es ist jetzt
Nein. Sehr
früh eigentlich, wie unsere Verhältnisse, dass wir aufnehmen.
Ich bin Frühaufsteher. Ich habe jetzt das ganze Wochenende ganz viel im Burgenland gearbeitet. Auf meinen Latifundien, wie ich immer sage. Weil ich habe da so Obst und Wein und baue mir da jetzt so eine bäuerliche Existenz auf fürs Alter. Und war dann sehr, sehr müde immer, weil wir sehr viel gearbeitet haben, meine Gattin und ich. Da sind wir schon so um 9 ins Bett und sind so komplett grau. Und da bin ich schon um 4 aufgestanden natürlich, weil wenn ich mein Schlafpensum habe, kann ich nicht mehr schlafen, da stehe ich auf. Also ich bin auch nicht, der nicht nachschlafen kann, weißt du so. Und irgendwie habe ich mir angewöhnt, nachdem ich nicht mehr am Theater bin oder sehr wenig mehr am Theater mache, dass ich auch, was weiß ich, um 10 spätestens bin im Bett. Das war ganz brav, wieder, voll.
Pfarr. So wie, wir, also, so wie wir.
Also, meine Damen und Herren, wir haben heute Christoph Krutzler zu Gast.
Wow. Hello.
Hello. Wie introducen wir dich? Wahrscheinlich jetzt momentan kennen dich alle von Crooks.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und davor hast du aber eigentlich ein ganzes Leben am Theater und im Film und im Fernsehen gehabt.
Ja, also fast ausschließlich Theater, 20 Jahre lang fast nur Theater. Ganz, ganz kleine, wenig Filmsachen, auf die man auch nicht mehr sehr stolz ist, die man auch gern vergessen möchte. Auch. Aber irgendwo muss man es ja lernen, das passt ja. Aber wirklich so 20 Jahre ganz intensiv Theater, wirklich von den kleinsten Kellerbühnen in Graz bis zum Burgtheater aufgespielt, aus eigener Kraft, ohne Schieber, ohne Freunde sozusagen. Und ja, und irgendwie... Film hat mich irgendwie schon immer interessiert, aber es ist extrem schwierig, dass man jetzt so reinkommt in diese Geschichte. Und ja, als er die Gelegenheit ergeben hat, habe ich dann halt mehr auf Film umgeschwenkt. Ja. Geht auch zeitlich sehr schwer zusammen, ne? Weil beides sehr zeitintensiv ist. Also Theater sehr zeitintensiv wegen den Proben. Und Film braucht halt, eine zeitliche Verfügbarkeit dauernd, ne? Dass du irgendwie kannst und... Was auch zermürbend ist, weil ich arbeite gern und viel. Und beim Film muss man immer so warten, gell? Muss man sich immer so Zeit nehmen und so, ja, und nimmt sich die nächsten 5 Monate nichts vor. Alter. Und das ist dann eh gut so, Alter. Die verdienen natürlich trotzdem noch mehr, als ich am Theater verdient habe. Aber es ist so eine Stehzeit und das vertrage ich ganz, ganz schwer.
Aber dazwischen muss man dann auf Hochtouren performen, oder? Also dazwischen gibt es diese Hochzeiten, wo man dann dreht. Oder hat man 5 Monate am Stück? Dass man irgendwo dreht?
Naja, kommt ganz drauf an. So wie bei Crooks haben wir jetzt wirklich, waren wirklich 6 Monate oder über 6 Monate, wo wir durchgedreht haben. Aber ist natürlich klar, nicht? Das ist eine 8-teilige Serie mit jeweils einer Stunde fast. Also Material haben wir natürlich wie immer viel mehr gehabt. Das ist ja immer so, dass man dann viel rausschneidet. Und da ist dann wirklich jeden Tag quasi. Also ich habe in diesen 6 Monaten bis 70 oder über 70 Drehtage gehabt. Und das ist ja natürlich dann immer das, du arbeitest ja dann natürlich hin, von der ganzen Energie her und von der Kraft her, dass das, ich will es mal sagen, von der Kondition her durchstehst, dass da am Drehtag selbst, ich kann zum Beispiel nicht lesen, während ich warte auf meinen nächsten Einsatz und ich sitze in meinem Trailer oder irgendwo am Set, kann ich nicht lesen, weil mir die Konzentration fehlt. Und ich habe mich auch schon mit anderen Kollegen unterhalten, die sagen, geht nicht.
Also was lesen, das Drehbuch lesen oder irgendwas anderes lesen?
Ja, halt einfach einen Roman irgendwie so zur Unterhaltung und zur Kurz, weil da spielt man halt dann am Handy einfach solitär, weil sonst reicht es. Ein Kollege strickt zum Beispiel gerne, was ich natürlich auch super verstehe. Das ist so kontemplative Arbeit, weil die Konzentration ist quasi unterm Deckel sehr hoch, weil du musst natürlich so in der Sekunde einsteigen. Ne?
Ja. Na, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal ein paar Tage zurück in deiner Kindheit, so wie wir das immer machen.
Hast du auch gestrickt in deiner Kindheit? Gelesen?
Ja, müsste nicht, der Volksschule.
Aber sag einmal, ich weiß jetzt gar nicht, ob man den Fokus auf Theater oder Film oder Fernsehen, aber mich würde interessieren, was haben alle diese Dinge für einen Stellenwert gehabt? Hast du dich fürs Schauspiel interessiert? War alles Biene Maya?
Das ist das ist eine sehr gute Frage. Aus dem Grund mag ich euch einen Podcast. So, das muss ich jetzt nochmal sagen, ich bin ein Fan von einem Podcast. Weil er stellt immer sehr, sehr gute Fragen. Das freut mich sehr, dass ich jetzt Gast sein darf. Die Frage ist sehr schnell und sehr einfach beantwortet. Ich bin in einem Wirtshaus im Südburgenland aufgewachsen. Und da kriegt man so viel von Theater mit. Und ich meine, das ist natürlich so eine blöde Ansage, wenn die Leute heute sagen, oh, schaut so wie bei uns, da müsst ihr das machen, das ist ein richtiges Theater. Das ist natürlich ein Blödsinn. Aber natürlich so, was sich so gesellschaftlich tut, so ist es immer was los. Du hast immer, was ja nicht so Statusgeschichten, du hast immer Reibereien, es ist immer irgendwie Konflikt, mal größer, mal kleiner, aber es ist immer interessant. Und du wächst natürlich auch als kleiner Bursche auf, so wie jetzt, ich habe gesagt zu meiner Frau, es ist so lustig, es sterben jetzt viele Freunde von mir, aber die sind meistens schon so 80 oder 90. Weil natürlich, die kenne ich, seit ich klein bin, da waren die 40, 50 und so. Und das war aber normal, weil die gehen halt dauernd quasi bei dir im Haus ein und aus und so. Und das ist spannend. Deswegen habe ich irgendwie schon von einer Zeit, vor meiner Zeit mitbekommen, als Kleiner.
Ja, es wird, muss man einfach auch performen, denke ich mal, selber, oder? Du musst die Leute unterhalten auf irgendeine interessante Art und Weise zusätzlich.
Ja, das stimmt. Ich meine, du punktest natürlich mit gutem Essen und gutem Wein.
Ja, klar.
Aber klar, sicher, man geht zu einer Persönlichkeit immer. Ne? Weil es ist ja so, wenn ich jetzt an Stammlokale denke, da sagt man nicht, ich gehe ins Café Romeo, sondern ich gehe zum Herrn Franz, ne? So zum Beispiel. Ne? Oder nicht ins Havidere, sondern zum Bertl. Und mein Vater war auch so eine Figur. Also der war ein guter Schmähführer, würde ich sagen. Und das war so lustig, weil der hat, als ich dann zum Theater gekommen bin und mit Theaterspielen angefangen hat, der war ein großer Fan, hat mich immer zu Vorstellungen begleitet. Und der hat nie was mit Theater am Hut gehabt, ganz weit weg. Aber er hat so ein ganz großes und tiefes Verständnis gehabt. Und es hat so, immer wieder gibt es in einem Stück so Szenen, wo man es nicht leicht tut, weil man hat es halt nicht ganz geknackt, so in den Proben. Und dann hat mein Vater gesagt zu mir, das stimmt ja nicht, was du spürst. Du musst so und so und der muss dann so sagen und dann stimmt. Und ich denke mir, fuck, er hat recht. Es ist total absurd.
Also das heißt, dein Vater war total interessiert an deinem Leben.
Absolut, absolut. Und natürlich in der Anfangszeit, wo es halt nicht so klappt, natürlich mit Karriere und vor allem nicht mit Geld verdienen und so, hat er mich immer getröstet, weil er gesagt hat, schau, der Hans Moser ist erst im Alter irgendwie berühmt worden und so. Also durchaus. Meine Mutter wäre es jetzt noch lieber, wenn ich in irgendeinem Büro arbeiten würde und einfach so einen 9-to-5-Job hätte.
Wegen der Sicherheit oder warum?
Sicherheit, ganz sicher. Ja. Müsste sie nicht sowieso machen. Aber das bin ich halt eh nicht. Weiß ich nicht, mir gibt Sicherheit die Freiheit. So, das sind halt Menschen anders, ne?
Aber wie ist dann gegangen? Also da ist wahrscheinlich eher, weiß nicht, Fußball geschaut worden oder so im Gasthaus oder gar nichts?
Nein, wir haben keinen Fernseher gehabt in der Gaststube. Das war eine Ausnahme. Nein, da ist halt, verhandelt worden, Karten gespielt, gestritten. Ja, klassisches burgenländisches Gasthaus Anfang der 80er Jahre.
Und was ist dann passiert, dass du da gedacht hast, du möchtest ins Schauspiel? Weil wir haben zum Beispiel nicht rausfinden können, ob du eine Ausbildung gemacht hast oder ob du das autodidaktisch gemacht hast.
Das ist großartig. Das ist eine super Frage, weil beides ist der Fall. Na, pass auf. Ich wurde dann, als ich 10 Jahre alt war, meine Eltern wollten, dass ich ein gebildeter Mann werde, haben sie mich geschickt ins bischöfliche Knabenseminar in Mattersburg. Damals war irgendwie noch so der Plan, man hätte Pfarrer werden sollen, als man dort angeheuert hat. Wollte tatsächlich auch, bis ich 15, 16 war.
Was?
Ja, wirklich. Wirklich. Also das hat mich dann schon... weil vor allem wir haben ein Spiritual gehabt, das ist so ein Erzieher im Haus, aber der ist Priester quasi, geistlicher Erzieher sozusagen. Und der war voll cool. Der war so eine Mischung zwischen Clint Eastwood, Marlon Brando und Batman. Und Pfarrer.
Im Pfarrerkostüm.
Und Pfarrer, ja.
Okay.
Und hat auch immer Damenbesuch auch gehabt, jetzt öfter in die Woche, auch von unterschiedlichen Damen. Und wir haben das gewusst, das war irgendwie live und das war ganz offen. Und wir haben auch den Schlüssel gehabt zu seiner Wohnung, weil wenn es nichts Gescheites zum Abendessen gegeben hat, hat er gesagt, geh, mein Kühlschrank ist eh voll, macht sich einen Toast oder so. Also das war echt leiwand. Und der hat dann einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt.
Oh no.
Und dann hat es mir komplett einen Vogel ausgehört und habe ich gesagt, okay, dann interessiert es mich auch nicht. Und scheiße drauf. So, ja. Aber was mich natürlich am meisten oder halt parallel dazu sehr, sehr interessiert hat, war halt das Theater. Weil da in dem Internat, wir durften nicht fernsehen und es gab so wenig Unterhaltung, also Sport, wir haben große Sportanlagen gehabt, aber ich war nie so der Mannschaftssportler. Bis heute nicht. Ich werde es lachen. Und ja, man konnte lesen. Es gab eine ganz große Bibliothek und ich habe ganz, ganz viel gelesen. Und vor allem Theaterliteratur, beziehungsweise begonnen hat es so, mit 11 Jahren bin ich dann dort das erste Mal auf der Bühne gestanden, weil einmal im Jahr ist so Elterntag, hat das geheißen, da sind halt die Eltern dann am Sonntag kommen und wir haben ihnen gesagt, wie klasse es bei uns ist und wie gut es uns geht. Was für ein Hohn. Meine Eltern haben eh nicht Zeit gehabt, weil wir jetzt um 10 Uhr arbeiten müssen am Sonntag, ich war da immer weise. Und da ist ein Theater gespielt worden, so einmal im Jahr. Und natürlich, wir waren nur Knaben, das heißt, die Frauenrollen haben quasi die übernommen, die noch nicht im Stimmbruch waren. Und meine erste Rolle war vom Karl Valentin, das Stück im Schallplattenladen, da habe ich die Verkäuferin gespielt. Mit schwarzem Rock und weißer Bluse. Und irgendwie hat das die Leute gefallen, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich so jetzt hat dann immer so die Hauptrollen gekriegt. Wir haben natürlich so, ich sage mal, leichte Unterhaltung gespielt, hauptsächlich eben Karl Valentin, Ephraim Kishon, Hugo Wiener, so Szenen. Und mir das taugt, weißen wir, mir die Sprache taugt, wie der Humor taugt. Die Gruppe Karl Valentin bin ich dann so reingekippt und meine Eltern haben mir dann so ein großes Karl Valentin Buch gekauft und das habe ich verschlungen. Ich glaube, bis heute habe ich das 200 Mal gelesen. So, und ich habe da dann so wissen wollen, was da lustig ist. Ich konnte vieles nicht verstehen, ich konnte den Humor nicht verstehen, aber ich habe gewusst, da ist irgendwie, da ist der Punkt. Und ich habe wirklich, ich kann mich nächtelang bin ich gelegen und habe über einzelne Sätze mir gedacht, so, da muss es jetzt irgendwie sein. Bis ich dann, weiß nicht, Monate, Jahre später draufgekommen bin und das hat mich so fasziniert. Und der nächste Step war dann, wir haben einen guten Deutschlehrer auch gehabt, und da war dann die deutsche Klassik, aber auch Nestroy. Und ich habe einmal ein ganzes Deutschreferat gespart, weil mein Lehrer gesagt hat, du, wenn du unsere Szene vorspielst, aus einem Nestroy-Stück, dann sparst du das Referat. Ich will machen. Dann habe ich aus dem Jux diese Szene vorgespielt, wo der Weinball kommt zu einem Fräulein Blumenblatt und noch eine Dame war dabei. Also ich habe allein zwei Frauen und einen Herrn gespielt vor der Glas und habe mir so mit dem Referat gespart. Für mich war das eine Gaude. Ja, also ich bin irgendwie total reingekippt. Also gerade, und eben gerade über die Literatur, weil so zum Spielen habe ich nicht viele Möglichkeiten gehabt, einmal im Jahr. Und dann Matura, dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Was hat mich wirklich interessiert? Weil eigentlich nichts in meiner Schulzeit, außer Theater. Und dann bin ich zum Arbeitsamt geheißen, Arbeitsamt in Oberwart gegangen, nach meiner Matura. Und dann habe ich gesagt, ich will Schauspieler werden. Und die haben gesagt, aha. Dann hast du so Broschüren mitgegeben, da sind Adressen gestanden halt von Schauspielschulen. Und dann sage ich, ja, rufen Sie da mal an. Dann habe ich angerufen, beworben, also eigentlich eh noch bei zwei, reinen sind wir nach Wien und in Graz. Und dann habe ich meinen Präsenzdienst gemacht und quasi, ich war gerade im Assistenzeinsatz in Nickelsdorf im Zugsgefechtstand und der Leiter das Telefon, die war gerade Funker. ruft die Schauspielschule an und ja, sie soll da jetzt dann kommen und da was vorspielen. Habe ich gesagt, ja, komme. Das war dann im Herbst. Da war die Bundeswehrzeit schon vorbei und ich habe am Bau gearbeitet. Habe so Kanalgraben und Straßen asphaltiert, um die Zeit zu überbrücken und um Geld zu verdienen. Und dann haben sie nochmal angerufen und gesagt, ja, nächste Woche am Mittwoch kommen sie dann. Und dann habe ich zu meinem Polier gesagt, habe ich gesagt, Erich, ich brauche nächste Woche frei. Dann hat er gesagt, das geht nicht, du bist noch nicht so lange dabei, du hast noch keinen freien Tag. Da habe ich gesagt, ja, dann muss ich kündigen. Und er hat gesagt, bist du eben so? Habe ich gesagt, ja, weil ich will jetzt Schauspieler. Da hat er gesagt, du bist ein Trottel. Du wirst nie wieder so viel Geld verdienen wie da. Er hat recht gehabt. Ich habe wirklich, weiß ich nicht, 38, 39 Jahre alt werden müssen, dass ich das Geld verdient habe, was ich mit 19 Jahren verdient habe am Bau. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber dann bin ich nach Graz, quasi direkt aus der Kneten, im Autobus nach Graz gefahren. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von, weiß ich nicht, was ein Regisseur macht oder so, oder wie so ein Theater strukturiert ist. Ich habe gewusst, man lernt den Text auswendig, stellt sich auf die Bühne, sagt den auf. So, das ist Theater. Habe ich gemacht. Habe immer meine Rollen in der Autobusfahrt von Oberwart nach Graz gelernt. So, das dauert ungefähr eine Stunde.
Aber hast du dann eine Rolle gekriegt von denen, die du lernen musstest? Oder bist du damit ein Stück einfach hingegangen?
Na genau, man kann sich das immer aussuchen. So, das heißt immer alte, eine neue und eine lustige. Das heißt alt so Klassiker, neue so. Also zu unserer Zeit war das noch damals Brecht oder so. Und mittlerweile, oder Frisch, was ich auch gemacht habe. Mittlerweile sind das ja schon Klassiker. Und halt irgendwas Lustiges, habe ich natürlich keinen Fallending gemacht. Ne? Mhm. Dann bin ich dorthin und dann haben sie gesagt, ja, haben sie mir so auf die Tafel geschrieben, wer in der nächsten Runde ist. Nicht? Und alle Namen, was sie wegstreichen dürfen, heimfahren und die, die stehen bleiben müssen, morgen wiederkommen. Da bin ich immer, ist immer mein Name stehen bleiben. Und dann denke ich, scheiße, jetzt muss ich schon wieder was lernen. Na gut, ich überlege mir was, schnell. Da bin ich wieder heimgefahren, denke, so. Da bin ich wieder auf die Bühne, so bis zur letzten Runde und dann bin ich aufgenommen worden. Und dann, jetzt entschuldige, ich hole aus, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Und dann haben sie mich rausgeschmissen nach einem Jahr.
Was?
Ja, sicher.
Na ja, sicher ist das nicht, oder?
Nein, wahrscheinlich war ich schlecht.
Aufmüpfig.
Ja.
Aufmüpfig.
Ja.
Hast du alle unterhalten?
Nein, ja, ich weiß es nicht. Nein, das war so komisch, was die kommen dann so mit so... So Psycho, so, aber so ganz schlechten Psychospielchen, weißt du, so, ja, was war die größte Ungerechtigkeit in der Kindheit und was war das schlimmste Erlebnis und als Kind und bla bla bla, weißt du, so mit so ganz schlechter schwarzer Hausfrauenpsychologie, gell? Und Alter, ich war 8 Jahre im Internat, ich war beim Heer, ich habe am Bau gehackelt, Alter, mit Zügen, mit so einer Chance brauchst du mich überhaupt nicht kommen, gell?
Und aber was würden Sie damit erreichen, wenn Sie solche Fragen stellen?
Ja, die wollen halt immer so zerbrechen, weißt du, immer so zerbrechen und neu aufbauen. So war das halt irgendwie. Und wir waren so superglas und alles so individuell und alles so speziell. Ich meine, mit mir waren auch der Christoph Loser zum Beispiel in der Klasse, der jetzt am Burgtheater ist, der Andi Kindl, den man kennt aus Film und Fernsehen und so. Wir waren irgendwie ein super Jahrgang. Und ja, und die wollten das alles irgendwie gleich bügeln, gell? Das war halt damals noch so die Ansicht. Heute ist das Gott sei Dank anders. Mhm. Und ich war halt sehr, sehr individuell. Ich war nie, wie man sich so klassisch einen Schauspieler vorstellt. Naja. Und dann habe ich beschlossen, ein gebildeter Mann zu werden, nachdem 10 Jahre vorher meine Eltern das beschlossen. Und dann habe ich auf der Karl-Franzens-Universität Germanistik und Philosophie studiert. Allerdings nicht sehr lange, wenn man das Theater eingeholt hat. Und ich auf der Autobushaltestelle einen befreundeten Bühnenbildner getroffen habe, Mario, und der hat gesagt, ah, erst, ich mache gerade ein Stück, und das ist ein Schauspiel ausgefallen, du wärst perfekt, komm vorbei, schau das an. Und ich habe gesagt, nein, ich war da gerade auf der Schule, die haben gesagt, dass ich das nicht kann, ich bin da fertig mit der Geschichte. Und er hat gesagt, na geh, komm, das. Wenn er mir nicht so auf die Nerven gegangen wäre, dann wäre ich halt kein Schauspieler. Aber weil er mir so auf die Nerven gegangen ist, habe ich gesagt, ja, dass ich mehr Ruhe habe, ich komme vorbei, schau mir das an. So,
schmal. Bist du ihm heute dankbar?
Gewissermaßen, ja.
Wobei, da waren wahrscheinlich jetzt einmal über 2 Jahrzehnte, die auch hart waren.
Ja, auf alle Fälle. Also ich bin immer so, also wenn junge Kollegen daherkommen oder wenn überhaupt junge Menschen herkommen mit dem Berufs- und Schauspieler, sage ich, vergesst es. Das ist, nein, das macht man nicht. Also es ist kein Wunsch, es ist ein Fluch.
Warum sagst du das so? Es ist ja auch was Schönes, wenn man in Rollen schlüpfen kann und jedes Mal wer anderes
sein. Ja, aber wenn man es kann, ich meine, wer kriegt einen Gig?
Wenn man es kann, genau. Erstens mal, wer kriegt einen Gig, ne? Es gibt ganz wenig Häuser nur mehr, die sich Ensemble leisten. Das heißt, dass du mal in den Genuss einer fixen Anstellung durchgehend kommst, das ist schon mal extrem schwierig. ob das sind dann auch nur 20, 30 Häusl, auch nur 20, 30 Leute auf so ein Haus, auf so ein Häusl, würde ich sagen, Entschuldigung.
Vielleicht sind sie Häusl, aber was ist das?
keine schlechten Worte für die Kollegen. Nein, also das Burgtheater kann sich halt mehr leisten und die Josefstadt hat auch mehr, aber trotzdem, also das, ich weiß nicht, es sind vielleicht in ganz Österreich sind 200 Leute fix in einem Ensemble sind. Und jedes Jahr werden aber, weiß ich nicht, wie viele von den Schulen wieder neu nachgeschossen und so viel gehen gar nicht in Pension oder so viel, weißt du, so voll nicht aus. Es ist, und vor allem eben da einmal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ich habe extrem viel Glück gehabt, ich habe extrem viel arbeiten müssen. Aber ich habe die ersten 20 Jahre fast 20 Jahre lang Fensterkit gegessen und nur zum Geburtstag und zu Weihnachten hat es Ketchup dazugegeben, weißt du. Also, ja, lustig ist anders. Und ich denke mir, auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, so mit Krugs oder so, das ist natürlich ein schöner Erfolg, es ist auch natürlich pekuniär gut honoriert, aber wenn ich jetzt auf meine Mama gehört hätte, 9-to-5-Job und die Zeit wirklich gearbeitet hätte, die ist 10-fache verdient mittlerweile, weißt du.
Aber ich schätze mal, dass du nicht so glücklich worden wärst, wenn du 9-to-5 gemacht hättest. Und also so schätze ich dich, weil du gesagt hast, vorher Freigeist und so, dass du immer das machst, was du machen willst.
Ja, ich weiß es nicht.
Aber es ist authentischer, das, was du jetzt machst, einfach, oder?
Das stimmt. Und ich sage auch immer zu meinen jungen Kollegen oder manchmal, wenn ich unterrichte, sage ich auch, du kannst nur das verkaufen, was du hast, erste Lektion. Niemals behaupten, irgendwas anderes zu sein, weil das ist ein Schmarrn. Weil irgendwann kommt man drauf und da merkt man, dass kein Fundament da ist.
Aber was bedeutet das für einen Schauspieler oder Schauspielerin? Weil die müssen ja ständig behaupten, wer andere zu sein. Also du meinst es anders, nehme ich an, oder?
Ja, schon. Also, aber ich nehme ja auch ganz viel von mir mit. Ne? Und es ist ja natürlich, woraus schöpfe ich? Ne? Ich meine, zum Beispiel, es gibt Kollegen, die fantastische Techniker sind. Handwerklich. Also überhaupt Kollegen aus Ostdeutschland, die sind durch eine ganz harte Schule gegangen. Die sind fantastisch, sprechtechnisch, bewegungsmäßig so. Aber manchmal fehlt halt ein bisschen so der Spirit, weißt du, ein bisschen der Schmelz, ein bisschen so das. Und gerade in Wien mag man so ein bisschen das Dreckige, ein bisschen so das Umgeschneinste. Also du nimmst halt, glaube ich, gerade wenn du nicht so der Techniker bist, nimmst du halt auch viel von deinen Geschichten mit. Vielleicht auch aus einem zypogenländischen Wirtshaus oder so. Und es ist witzig, oft, mittlerweile immer weniger, weil ich glaube, dass die Hand wirklich besser wird langsam. Aber oft habe ich für meine Figuren eine ganz eine fixe Vorstellung. Da kenne ich die Leute. Und ich weiß, das ist der und den spüre ich jetzt einfach so.
Aber was heißt das? Man braucht also das gewisse Handwerk. Wo kann man sich dann verbessern? Wie wird man dann besser als Schauspieler? Weil du gemeint hast, du wirst jetzt besser im Handwerk.
Ja, ich bin weniger verkopft. Ich habe zwischendurch einmal so eine Phase gehabt. Als ich ganz jung war, war ich so richtig so, scheiß drauf, eine Hand gehen, wow, voll spülen, arg. Und dann bin ich irgendwie so nachdenklich geworden. Und das hat mich dann immer so gebremst. Und dann habe ich total lang gebraucht. So auf einer Probe, der Regisseur gibt eine Anweisung. Und ich denke mir, ja, warte, lass mal nachdenken. Das ist eigentlich komplett kontraproduktiv, wenn sie arbeiten. Und jetzt habe ich das irgendwie über Bord geworfen wieder und wieder meine Werkzeuge angespitzt und bin halt direkter. Das sind halt, das ist alles so eine Entwicklung, das ist total spannend. Und vor allem das Allerspannendste ist, ich spiele jetzt gerade in Klagenfurt-Nesterau, frühere Verhältnisse und Häuptling Abendwind, sehr, sehr klasse, mit tollen Kollegen, Gerti Drassel, Gerald Wotower, Rudi Wiederhofer, Magda Grabionik. Und da war es bei der Leseprobe, gell? Und da habe ich mir wieder gedacht, jetzt bin ich, weiß nicht, genau 25 Jahre im Geschäft. Und bei der Leseprobe bist du immer ein Anfänger. Du sitzt dort und lest wie der erste Mensch. Und hast keine Ahnung vom Stück. Und hast kein Ding so. Und das ist aber so geil, weil du bist eine unbeschriebene Tafel. Du bist Tabula Rasa. Und dann beschreibst du es zusammen mit einem Regisseur. Und du einigst dich und du erfindest Sachen. Und dann eben, wenn man wieder die Werkzeuge ein bisschen schärfer gemacht hat, dann ist man halt wieder schneller und ein bisschen eleganter. Und das Schöne ist aber, dass, egal mit wie vielen Jahren Erfahrung, dass es immer diese Auf und Abs gibt. Das hat sicher auch mit Zweifel zu tun, mit Suchen und so. Und das ist ja das Spannende. Weißt? Ich kann nicht hingehen in eine neue Produktion und sagen, ja, weiß ich, wie es geht. So, und das spüre ich jetzt auch noch Schema F. Das würde mich nicht interessieren.
Aber wie ist es dann, mit so Selbstbewusstsein, wie spielt Selbstbewusstsein in gutes Schauspiel oder in oder auch in schlechtes Schauspiel rein? Weil man kann ja einerseits überheblich reingehen, aber wenn man jetzt total verängstigt reingeht, dann kommt man ja auch nicht zu seiner Stärke.
Das stimmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein ganz großer Zweifler an mir selbst und ich bin extrem unsicher, immer. Aber
so wirkst du gar nicht.
Ist witzig, gell? Mhm. Naja, aber ich behaupte halt. Gell? Und natürlich, Theater ist Behauptung. Und genau das ist es, weißt du? Und ich behaupte, jetzt habe ich Klagenfurt, der Häuptling Biberhahn und der größte Silberrücken jetzt auf der ganzen Insel. Dann funktioniert das. Und das funktioniert natürlich auch im Privatbereich. Aber die Wahrheit ist, dass ich immer suche. Und ganz, ganz selten zufrieden bin. Es war so, ich habe mir jetzt Crooks angeschaut, oder beziehungsweise, also mir gefällt es im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Mit meinen Szenen bin ich sehr, sehr unzufrieden. Oder größtenteils mache ich so, wie ist okay. Film denke ich mir, ah, fuck, man hat auch einen Scheiß gespielt. Oh.
Es ist super selbstkritisch.
Ja, ja.
Aber wann kommst du dann in diese Freude oder kommst du überhaupt im Beruf in so ein Genießen oder vielleicht auch Dankbarkeit oder so ein, das sind unterschiedliche Dinge, also da gibt es wahrscheinlich jetzt unterschiedliche Antworten. Ich weiß auch gar nicht genau, in welche Richtung ich es fragen möchte, aber sowas wie quasi, weil der Zweifel verhindert ja oft, dass man sich auf, dass man das, was gut gelaufen ist, dass man da vielleicht die Wertschätzung auch wirklich spüren kann. Rational vielleicht weiß man ja, okay, leiwand, aber dass man es auch wirklich im Herzen spürt. Wie ist das bei dir?
Ja, das ist, das habe ich eigentlich nicht, ne? Das ist irgendwie, also wie du sagst, das sind unterschiedliche Dinge. Ich sage jetzt kurz wegen Dankbarkeit, weil das ist am einfachsten zu beantworten. Dankbar bin ich sehr und jeden Tag, weil man denkt, ich kann das machen, was ich mache. Und ich kann die Miete davon zahlen, ich kann davon leben, der Kühlschrank ist halb voll. Das ist gut. So. Und das vergieße ich auch nie. Und ich vergesse auch nie, was passiert ist oder was passieren hat müssen, als ich gekommen bin. Das andere, wenn ich mir jetzt dann anschaue, Endprodukt, vor allem, also beim Film ist es ja möglich, im Theater ist es ja leider nicht möglich, da geht es um Keith Richards, der gesagt hat, die beste Band der Welt, leider nicht live hören. da ist es so, dass ich mir das extrem analytisch anschaue, weißt, und das überhaupt nicht genießen kann, sondern immer daran denke, wow, die Szene, wie haben wir die aufgelöst? Okay, da soll ich das erzählen? Wart, wieso steht die Kamera jetzt da? Der Schnitt. Naja, okay, kann man machen. Finde ich nicht, aber gut. Weißt du, und so schaue ich die ganze Zeit durch eigentlich. Und dann denke ich mir, dann bin ich fertig und sage, zur Kenntnis genommen, könnte ein Erfolg werden. Dann wird es ein Erfolg, dann denke ich mir, schön, wenn sich die Leute freuen, ich kriege ganz viele Nachrichten auf so Instagram und so. So von der ganzen Welt. Das ist total absurd in Wirklichkeit. Gell? Ich meine, ich hocke da in unserer Wohnung im 16. und so Leute schreiben aus Brasilien und Indien und überall her.
I love your character.
Ja, genau so.
Ja,
so,
ja. Ich hab's mal angeschaut. Also ja, du das hast ist nur, also da kommt fast, also ich habe kein negatives Kommentar gesehen.
Ja, nicht.
Das sind nur Lob, Hymnen auf dich und das, was du da gemacht hast und dass es so authentisch ist. Und dann denke ich mir, da müsste man ja eigentlich denken, vielleicht sollte ich nicht so überkritisch sein, vielleicht ist das ja eigentlich auch gut, so, ne? Was man dann macht.
Nein, schon. Das stimmt schon. Aber ich glaube, dadurch, dass ich so kritisch bin, habe ich auch so arbeiten können, dass es so funktioniert. Mhm. Also, weißt, und ich denke mir, wir haben das Ziel erreicht, dass es den Leuten offenbar gefällt. Weil genau deswegen machen wir es ja. Nie vergessen, wir machen Unterhaltung. So, wir wollten Menschen unterhalten. Das mache ich nicht für mich. Dass ich dann so der große Zampano bin und der Jack McClassic. Komplett wurscht. Ich bin Handwerker, ich mache meinen Job. Habe ich gut abgeliefert, bin ich der Installateur, habe ich die Waschmuschel schön montiert, es rennt nichts, danke, alles richtig gemacht, weißt du so. Und dann freut es mich natürlich, diese Rückmeldungen zu haben. Im Theater hat man es natürlich live, wenn es nach der Vorstellung, weiß ich nicht, im Theatercafé sitzt und die Leute kommen, schönen Abend, danke. Und jetzt ist das heute der Kanal, was es früher nicht gegeben hat, wieder, auch wieder schön. Ne? Du hast vor 20 Jahren natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, dass die Leute von irgendwo her schreiben. Dann denkst du, okay, richtig gemacht. So. Ich mache jetzt weiter. Also, ich meine, mich freut es natürlich. Das ist, ja, aber mich freut es eben, dass die Arbeit gut geworden ist. ich würde mir jetzt nie was darauf einbilden, dass ich sage, wir kennen so oder so viele Leute. Ich meine, ich kenne die Zahlen von Krux noch nicht, aber von Freud, was ich vorher mit Marvin gemacht habe auf Netflix. Ich glaube, in den ersten 4 Wochen habe ich über 20 Millionen Haushalte gehabt, schon weltweit. Gell? Und Krux ist natürlich noch wesentlich mehr, was wesentlich bessere Zahlen hat.
Also weiß man, wie viele Menschen diese Serie erreichen wird auf Netflix? Weiß man das? Im Vorhinein kann man das abschätzen? Okay, das wird jetzt da...
Nein, die können das nie abschätzen. Das ist wahnsinnig lustig und absurd. Das ist so, Streamer haben so eine House-Policy, gell, dass die sagen, okay, jetzt ist Ausstrahlung und nach 10 Tagen schalten wir irgendwo einen sinnlosen Computer ein, der steht irgendwo in Amerika oder in Amsterdam, und dann sagen wir, wie schaut's aus? Geht's weiter oder nicht? Oder wie sind die Zahlen? Und der sagt dann, und der entscheidet dann. Ich habe dann bis zuletzt, unsere Zahlen werden jetzt noch erhoben von Krux, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich habe mit dem Produzenten geredet, mit dem Quirin Berg, ich habe gesprochen mit dem Jan Benemann, was so der Chefproducer ist vom deutschsprachigen Raum von Netflix. Da habe ich gesagt, jetzt im Ernst, ist das wirklich so? Ist das? Und der Quirin Berg hat gesagt, selbst wenn die die beste Serie der Welt machen, wenn der Computer sagt, nein, dann geht es nicht weiter. Und das ist so absurd, weißt du, die Leute sind jetzt ganz so angefixt und jetzt KI und ChatGPT und was das jetzt alles können und die Maschinen übernehmen, bla bla. Alles ein Scheiß. Wir leben seit Jahren mit dieser Realität. Dass der entscheidet, was die Leute gut finden sollen oder was witzig finden sollen. Das war schon wie mit der Marvin und damals der Produzent Heinrich Ambrosch, wie es den Freud gepitcht haben bei Netflix in Amsterdam, haben schon erzählt, dass diese Netflix-Typen, die haben den Plot eingegeben im Laptop. Und dann haben sie gesagt, stopp. Der Laptop gesagt, da braucht man einen anderen Turning Point, sonst schalten 20% weg.
Was?
Ja.
Wirklich? Ja. Also die dann ist dann das arg.
Ja.
Ich dachte mir, das ist voll die Freiheit für eine künstlerische Freiheit.
Es ist eigentlich.
War das dann auch bei Krux, so weißt du das, ob die dann quasi wieder den Plot eingegeben haben und dann so, na, funktioniert dann nicht, machen wir einen Turning Point.
Nein, bei Krux weiß ich es nicht, aber ja. Bei Freud weiß ich das, haben sie das erzählt. Ja. Und ja, weißt du, das war schon jetzt auch schon vor ein paar Jahren wieder, gell? Also ich glaube, vor 5 Jahren ist Freud rausgekommen, das heißt zwar 6, 7 Jahre war das. Also diese Realität haben wir schon lang. Schicken sie arg, gell?
Ja, und das war jetzt Nummer 1 auf Österreich, wahrscheinlich auch in Deutschland.
Österreich, Deutschland, Kenia, Südafrika, Bahamas. Also in ganz vielen Ländern war es Nummer 1, in ganz, ganz vielen Ländern war es Top 10. Wir waren 4, 5 Tage lang auf Platz 2 weltweit. Fuck. Also wir haben schon absurde Zahlen gehabt. Und mich, Mike Fries, haben jetzt ganz, ganz viele Leute gesehen auf der Welt. Aber weißt, es hilft ja nichts.
Macht das dann einen Druck ein bisschen? Hä?
Nein. Die Arbeit, die ist erledigt. Ich habe vor 1,5 Jahren abgedreht und das habe ich dann aus die Hände gegeben. Mehr habe ich nicht machen können, weißt. Und jetzt kannst du mehr genießen, was ich halt nicht so gut kann.
Aber was machst du dann zum Beispiel zum Runterkommen? Offensichtlich, ihr habt da eine Landwirtschaft.
Genau, ich baue mir gerne Landwirtschaft gerade auf, ja. Ja. Das ist, begonnen hat alles mit Apfelsaft. Ich war vor 13 Jahren, habe ich sehr viel gearbeitet und dann war ich krank und dann habe ich so Kehlkopfentzündung gehabt, dann hatte ich so Bronchitis und dann hatte ich zu einer Herzmuskelentzündung dann ausgewachsen und dann bin ich immer tot umgefallen, dann so am Theater, so während der Vorstellung, während der Proben. Und dann habe ich operiert werden müssen, dann auf einen Herzschrittmacher gesetzt, den haben sie jetzt wieder rausmontiert letzten Herbst, weil ich ihn nicht mehr brauche.
Also du bist wirklich auf der Bühne umgefallen, nicht so spielerisch?
Nein, richtig Nulllinie.
Scheiße.
Und das mehrmals am Tag. Also ich habe wirklich Herzmuskelentzündung gehabt. Und eben, und habe ich jetzt ein Ding gehabt zum Herzmuskel aufbauen und jetzt haben sie das Gerät wieder rausgetan und das brauche ich nicht mehr. Es ist sehr gut. Also ich bin gesund, Gott sei Dank. Und da in dieser Rekonvaleszenzphase habe ich dann eine Woche Heimurlaub bekommen im Burgenland. So, weil am Volkstheater habe ich extrem viel gearbeitet. Wir haben, also es war normal, 25, 26 Vorstellungen in einem Monat war ganz normal. In der schlechten Gage, muss ich auch sagen. Und da habe ich aber eine Woche Heimurlaub gekriegt, um wieder zu Kräften zu kommen. Und ein alter Jagdfreund von meinem Vater hat bei uns im Garten, meine Mama hat einen großen Garten, Papa ist schon verstanden, Apfelbäume gepflanzt. Und mein Vater hat gesagt, ja, mach. aber du musst das selber schneiden, weil mich interessiert das nicht. Und der alte Jagdfreund hat das gemacht, dann war er schon alt, über 80, und dann hat er gesagt, er braucht Hilfe, weil er kann nicht mehr auf die Leiter krallen und Skoliose und Zwicker kann er nicht mehr wegen der Gicht. Und jetzt bin ich quasi so dann auf die Leiter gestiegen und habe zwickt und er ist unten gestanden, so wie in diese Kung-Fu-Filme, wo dann immer so der japanische Meister mit die zwei langen Bordhaar links und rechts, der heißt meistens Mr. Miyagi oder so ähnlich, der hat mir dann angesagt, was ich machen soll, und ich habe dann immer ja, Mr. Miyagi sein. Und ja, und das haben wir so taugt, das war genauso in diesem Punkt von meinem Leben, wo mich eigentlich das Theater umgebracht hat und wo ich so erfordert war, und auf einmal habe ich so die Natur und die Freiheit und das Alleinsein auch in der Natur kennengelernt, und da habe ich mich dann voll reingekippt. Und dann habe ich mich beschäftigt mit Obst. Ding. Dann habe ich angefangen, mit einem Freund Apfelsaft zu machen. Dann haben wir den verkauft. Das ist sehr gut gegangen. Durch den Klimawandel, ich bin Opfer des Klimawandels geworden, bin ich auf den Wein gekommen. Weil ein Wetter wie jetzt zum Beispiel, es war vorher sehr heiß, jetzt ist es sehr kalt. So Ding. Das schätzt das Obst überhaupt nicht. Der Wein ist da ein bisschen resistenter.
Ich würde nämlich gerade fragen, wo kann man den Apfelsaft kaufen?
heuer gar nicht. Wir haben letztes Jahr nicht einen Liter gepresst, weil wieder so ein schlechtes Jahr war. Scheiße. Und das haben wir immer öfter beim Obst eben. Das ist eine Katastrophe. Also ein Geschäft kannst du damit nicht aufbauen. Deswegen fange ich jetzt mit Wein an. Oder habe ich jetzt eh schon einen 5. Jahrgang im Keller, aber wir experimentieren noch.
Aber kann Christoph Krutzler dann auch einmal loslassen und nichts tun?
Nein, ich kann nicht nichts tun. Ich kann nie nichts tun.
Und stundenlang Netflix chillen und Fernsehen und so?
Nein.
Ben & Jerry's Eis essen und...
Nein, das ist so lustig, dass ihr das sagt. Ich habe heute mit meiner Frau ein Jolly Date. Nämlich, wir sagen dann auch, wir haben uns erst spät in unserem Leben kennengelernt. Kinder sind sie biologisch nicht mehr ausgegangen. Aber so an Tagen wie heute sagen wir, ist gar nicht so schlecht, wenn man keine Kinder hat. Weil da gehen wir dann schon um 8 ins Bett, essen Jolly Eis und schon Netflix im Bett. Und das ist cool, weil man kann natürlich Kindern nicht sagen, dass man jetzt da im Schlafzimmer einen Fernseher hat und irgendwie Jolly isst und so. Aber wir lieben das, genau. Heute am Abend haben wir Jolly Date.
Das heißt, genau. Du hast du das innere Kind noch immer behalten?
Ja, das sowieso. Das sowieso. Also das hat ja, eigentlich hat das jeder Mensch, oder? Wenn er es zulässt.
Wenn es zulässt. Ich glaube, so. Viele verbauen es dann auch wieder im Laufe des Lebens.
Ja, die meisten. Dabei, ich finde das immer so lustig, weißt, wenn so Leute so frei sind und so dann irgendwie singen und lachen und auf der Straße oft so, das sind halt dann ein bisschen verrückt oder werden so angeschaut, aber ich bin da immer Fan davon.
Ich würde auch noch gern wissen, ich meine, es ist eine sehr fiktive Frage, aber hätte es dazu kommen können, dass es nichts wird, im Sinne von, da wären Engagements eben nicht gekommen, auch wenn die vielleicht nicht so gut bezahlt waren, aber sie waren ja dann zumindest ab irgendwann wirklich eigentlich an total etablierten Häusern. Das heißt, der Lebenslauf hat gut ausgeschaut, das Konto wahrscheinlich nicht, aber hätte das dazu führen können, dass du aufhörst, und was wäre dann passiert?
Schon wieder so eine gute Frage. im Prinzip ja, und ich war dauernd auf der Kante, und ich wollte dauernd aufhören. Also wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren im Geschäft, seit 20 Jahren will ich aufhören. Und ich habe die absurdesten Ausstiegsszenarios gehabt. Ich wollte Fleischer werden, was mich aber persönlich interessiert. Und ich habe einen guten Freund, der wollte eine Filiale in Wien aufmachen. Sag ich, hörst du, ich will der Filialleiter. Ich mache die Fleischerkerei. Solche Sachen. Also ich habe dauernd die absurdesten Ausstiegsszenarien. Jetzt das letzte war, ich wollte nämlich gerade wieder aussteigen. Oder immer noch irgendwie. Ich habe mir überlegt, Bohrinsel. Voll. Du bist dann so 2-3 Wochen weg, musst voll hakeln, aber du verdienst voll gut. Aber dann bist du eh wieder ein paar Wochen daheim. Das habe ich meiner Frau noch nicht gesagt.
Das war das Erste, was ich die fragen wollte. Was sie sagt. Und das andere, ich wollte sagen, das ist so typisch, finde ich, für diese Kulturprekariat, dass man quasi die ganze Welt bewundert einen dafür, dass man diese Freiheit hat, ob das jetzt ist in der bildenden Kunst oder in der Darstellungskunst. Und man selber denkt ständig nur daran, wie komme ich hier raus? Ja, und dann kommen diese Ideen, Bohrinsel, das ist
aber
so
leibend. Aber das sind so brachiale Sachen, was du da immer machen willst. Bohrinsel und Fleischhocker, Obstbauer, das sind so, ja, so mit die Hand, was?
Ich bin halt Handwerker, ja. Mehr. Das wird, ich kann mir sonst nichts anderes vorstellen. Doch, was mir auch viel getan hat, ich würde gerne bei der MA48 arbeiten, weil ich liebe...
eine saubere Stadt?
Ja, eine saubere Stadt und Müll trennen.
Ja, und du bist Frühaufsteher.
Ich bin Frühaufsteher und Mülltrennen, weißt du, Bier, fanatischer Mülltrenner. Und so, deswegen sind die 48, das sind meine Helden, weil die machen so coole Sachen. Die machen so sauber und du hast so Mülltrennen.
Aber das, du, ja, dir ist es wichtig, dass du, dass, also Objekte sind dir wichtig, habe ich das Gefühl, jetzt nicht im Sinne von, dass du wichtige, große Dinge brauchst, sondern dass du musst was angreifen. Das ist, du bist ein haptischer Mensch.
Fuck, du hast recht, das ist total spannend.
Mit dem Jolly. Verstehst du, ja, mit dem Jolly? Jolly. Nein, aber auch so, mit dem Baum oder was auch immer. Ja, mit der Ölinsel.
In der Ölbohrinsel. Ich bin kein Mann des Geistes, jetzt wissen wir es.
Nein, du bist scheinbar beides.
Oh, jetzt wird es schwierig. Oh,
aber du hast dein Publikum auch in der Hand, irgendwie, oder?
Ja, stimmt, ich habe mein Publikum in der Hand.
Ja, die lieben dich alle,
ja,
mit dem, was du machst.
Ja, das freut mich, ja. Dann,
aber das muss schon irgendwas machen mit dir. Ich meine, vielleicht kommt das erst, vielleicht müssen wir sich in 2 Jahren wieder fragen, wenn es dann Crooks, was nicht, dritte Staffel abdreht hast. Aber das muss ja was machen, wenn du aus der ganzen Welt. Ich denke mir das oft, dass wenn Leute, die was Gutes machen, es aber nicht schaffen, dass diese Sichtbarkeit von dem, was sie gemacht haben, über die Nasenspitze hinausgeht, da kannst, ja, dann sieht das halt niemand. Und in dem Fall ist halt Netflix auf einmal das Medium, warum das, was du da gemacht hast, oder was ihr gemacht habt, wirklich die ganze Welt sehen kann. Das ist ja was relativ Neues. Vorher hat es das vielleicht im Kino gegeben. Und jetzt auf einmal, aber das muss was mit dir tun.
Das stimmt. Ich weiß, was du meinst, nur andererseits glaube ich, dass diese Dimensionen so groß sind, dass ich das unser menschlicher Geist, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Kein Mensch kann sich vorstellen, wie viel 20 Millionen Menschen sind. Weißt du, das sind Zahlen, aber man kann sich nicht, dass die auf dem Platz stehen.
Nein, ich habe mal gehört von einer Bekannten, die hat mittlerweile über 250.000 Follower, aber als sie auf die 60.000, 70.000 Follower kam, vor 5, 6 Jahren, hat sie gesagt, ich habe jetzt vergessen, welches genau, aber sie hat gemeint, sowas, sie hat sich gedacht, das ist sowas wie das Wembley-Stadion. Wenn sie da auf der Bühne stehen würde, dann wären das alle diese Leute, die das.
Überleg dir das
einmal. Und das ist ja nur 70.000,
ja,
ne?
Ja, das ist noch nicht einmal 1 Million, verstehst du?
Und waren das ein paar Millionen?
Überleg dir
das. Nein, es ist komplett.
Ja, es ist echt.
1 Million oder 2 Millionen hast du halt dann ganz Wien. Ich weiß nicht, wie viele Leute leben da.
2 Millionen, ne,
sowas. Ja.
Ich habe einmal im Iran gearbeitet. Da. Das war
Ölbohrinsel?
Nein, ausnahmsweise nicht im Persischen Golf, ne? Sondern in Teheran habe ich Theaterregie machen dürfen. Das war eine Einladung vom Österreichischen Kulturforum. Und das war spannend, da war ich einen Monat dort und habe mit Schauspielern von dort habe ich ein Stück von Wolfi Bauer inszeniert, Magnetküsse. Mhm. Und das war super, weil Wolfi Bauer halt, ne? Also da, und dadurch, dass wir im Österreichischen Kulturforum gespielt haben, waren die, also auch meine Schauspieler und so, waren unter diplomatischer Immunität und wir haben alles auf der Bühne zeigen können. Das heißt, die Damen haben auch ohne Hijab spielen können, was total taugt, das können sie nirgends natürlich mehr ran. Und Wolfi Bauer halt, was der ist, wurde gesoffen auf der Bühne und gekifft und mega Ding. Und die hat das voll taugt. Ich habe nie wieder so eine Freiheit gehabt in einem Leben, was mir wahnsinnig gelernt hat. Aber also, das wollte ich eigentlich sagen, als ich da heimgeflogen bin, und das war dann ein Nachtflug, bin ich so, sind wir so über Teheran geflogen und so, diese Stadt hat zum Beispiel 20 Millionen Einwohner. Und dann ist so der Flieger und du siehst nur Stadt. Du bist so ganz hoch in der Luft, aber du siehst noch immer so weit. Ja. Weißt du? Und du denkst, fuck, und jetzt, wenn ich mir das denke, so viele Leute haben jetzt zum Beispiel Freud gesehen, von dem ich weiß, und noch wahrscheinlich viel, viel mehr Leute bis jetzt Crooks. Boah, bist du Depp, Alter, mir haut's
ja,
gerade zusammen.
Ja, jetzt machen wir gerade einen Reality-Check mit dir.
Fuck, Alter.
Ja, ist natürlich sehr beeindruckend. Aber es hat offensichtlich alles dorthin führen wollen.
Mhm. Alle deine Rollen, die du bisher gespielt hast. Was hast du so für Rollen immer gehabt? So, gibt es da etwas, ein roter Faden, der sich durchzieht durch das, was du öfters einmal darstellen solltest? Was fällt dir da was auf?
Im Prinzip ja. Also natürlich das Komische, gell? Wobei es natürlich ganz viel Schattierung gibt zum Komik. Und mein Humor ist so gelagert, dass er aus einer Verzweiflung kommt und aus einer Desperation. Und aus dem Unvermögen, wo natürlich der wahre Humor auch herkommt. Ne? So billige Locher sind mir immer zu blöd. Das ist mir immer zu flach. Also deswegen so deutsche Comedians. Ich sage nur. Aber ich sage immer, Protestantismus und Weltmeister gehen sind die natürlichen Feinde des Humors. Deswegen funktioniert es in Deutschland nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt natürlich so der tiefgreifende Humor, wo du gar nicht lustig bist, weil niemand lacht über einen Menschen, der auf die Bühne geht und sagt, oh, mir geht's gut und das Wetter ist schön und die Konto haben gehört, die Familie ist gesund. So. Jeder lacht über einen Menschen, der gleich einmal stolpert und den auf die Pfeifen haut und dann fängt es zum Regnen an, der ganze arme Teufel, weil wir Menschen sind halt schadenfroh. Und das war mir immer das Liebste und das, glaube ich, kann ich auch. Was jetzt aber natürlich oft war, dass ich so schlecht besetzt worden bin, so der lustige Blade, weißt du, so Ding. Und das habe ich gehasst, weil das stimmt nicht. Und deswegen bin ich Marvin Krenn so dankbar, weil der hat das entdeckt bei mir.
Quasi, die haben dich auf die Oberfläche reduziert, aber die haben nicht gesehen, was da noch drin ist.
In meinem Herzen ist, ja, genau. Ja. Nein, und eben, und der Marvin hat das entdeckt und unsere erste Zusammenarbeit schon bei Grenzland, damals bei dem burgenländischen Landkrimi, war eben so. Und wir haben uns dann ineinander verliebt. Er ist mein Lieblingsregisseur, er ist ein Lieblingsschauspieler und die Arbeit funktioniert einfach so geil, weil wir genau wissen, was der andere will. Beziehungsweise auch, weil wir uns kennen und weil wir uns komplett vertrauen. Es waren etliche Teile bei Crooks in Szenen, waren komplett improvisiert von meiner Seite. Weil er mir da komplett freie Hand gibt. Weil er sagt, ey, sag mir das und das will ich sehen in der Szene und Spiel.
Kannst du eine nennen, eine Szene, die du total improvisiert hast?
Ja, zum Beispiel, wo ich die Münzen einschmeiße in dieses Fernrohr. Das ist in der 7. Folge oder was?
Ja.
Wo ich da mit dem Eis war, das war alles improvisiert, von Anfang bis Ende.
Also das war nicht im Drehbuch, dass die Münzen in das Fernrohr kommen?
Die Münzen muss ja im Fernrohr landen und ich gehe weg. Sonst nichts.
Aha.
Sogar mit dem Eis. Mhm. Da ist dann der Ausstatter zu mir gekommen und hat gesagt, willst du denn Eis? Habe ich gesagt, was ist das für ein Thema, die Frogbocke? Zum Spielen, dachte ich. So, also, warte, lass mich kurz zwei Sekunden überlegen. Ja, gib her. Und dann eben, und was ich da sage, und dass da dieser kleine Bursche, dem ich dann das Eis gebe und Ding und so, das war halt improvisiert, weißt du? Und ich denke mir, das ist so geil, weißt du, wenn du so ein Vertrauen hast. Und das Schönste ist dann immer, wenn man der Marvin so die Freiheit gibt auf der einen Seite und dann ist er ein bisschen nervös und dann kommt er so, her zu mir und da sogar, wir wissen spielen. So, ich weiß es noch nicht. Und ich weiß es wirklich nicht.
Also er will es irgendwie kontrollieren, aber er lässt so dann die Hand,
so. Freihand. Und ich weiß es aber auch nicht, weil ich will es ja für mich auch nicht kontrollieren. Ich sage, schalt ein die Kamera und dann schauen wir. Vielleicht wird es, vielleicht wird es nichts, ist ja scheißegal.
Ja, man hat ja nicht ewig Zeit, ne, oder? Für so ein Take.
Man hat nicht ewig Zeit, aber solche Sachen sind dann meistens die am schnellsten abgedreht sind. Weil wieso? Weil sie kommen aus einer Natürlichkeit. Schau, ich kenne die Rolle, ich kenne die Situation. Im Prinzip kann ich gar nichts Falsches spielen. Wenn ich auf Rolle und Situation vertraue, wird immer das Richtige rauskommen. Auch der richtige Text, deswegen lerne ich keinen Text. Weil es ist meistens nur irgendein Blabla. Und ich gehe oft hin zu einem Regisseur und sage, du, ich sag das jetzt nicht. Weil dieser Satz ist komplett überflüssig. Ich mache einen Blick und fertig. Alles, was man spielen kann, muss man nicht sagen. Alles, was man sagen kann, muss man nicht spielen. Ganz einfach. Und ja.
Aber ich glaube, das machen gute Filme oder gute Serien aus, wenn es nicht so überinszeniert ist oder so überdurchdacht, sondern wenn es einfach so straight from the heart.
Genau so ist es. Und ja, das machen auch schlechte Serien aus, wenn es überinszeniert ist.
Ich habe immer das Gefühl, das hat damit zu tun, ob mir als Zuschauer da Augenhöhe zugetraut wird.
Genau so ist es. Genau so ist es, weißt du? Und was du dann sagst, für die ganz Depperten, sage ich jetzt, ich nehme das Glas Wasser in die Hand, jetzt mache ich einen Schluck. Das Wasser schmeckt mir aber gut. Alter, was für ein Scheiß, aber das hast du so oft.
Und dass das sowas im Drehbuch steht, für so ungefähr, meinst du das, oder wie?
Ja, na,
und ja, es passiert ja wirklich in Filmen.
Also, ja, es
wird wirklich, das war ein großartiger Moment.
Ja, voll. Die kommentieren dann immer so mit, so selber, was sie dann gerade machen. Und ich sage, Alter, das sehe ich gerade, aber was ist mit dir? Ja.
Also, so wie das, gibt es das überhaupt noch heute? Früher war das doch in den Fernsehserien, dass dann immer, wenn was Lustiges gesagt worden ist, dass Leute klatschen gehört oder lachen gehört oder so.
Ja,
das ist so. Ich meine, es ist ja auch irgendwie witzig, dass wir Menschen das scheinbar irgendwann einmal gebraucht haben, dass man uns sagt, wann etwas lustig war.
Ja. Aber es hat meistens nicht irgendwie dazu beigetragen, oder? Es war dann irgendwie cringe.
Wenn es gut lustig wäre, wahrscheinlich bräuchte es das Klatschen nicht.
Ja, der Oliver Welter hat mir mal erzählt, der hat mit Naked Lunch gespielt in Südkorea. Und die haben neben der Bühne wirklich an so einen Menschen gehabt, immer so nach dem Song, hat die geklatscht, es war eine Dame, so, hat immer geklatscht. Dann hat die ganze Halle geklatscht und wenn sie aufgehört hat, haben alle aufgehört. Und dann so, nächster Song. Und wieder so, und er hat gesagt, das war so gespenstisch, das war so.
Wow. Ja, aber manchmal Animateure im Theater oder so kann ich mir schon vorstellen, oder im Kabarett, und wenn da so Menschen drinnen sitzen, die sehr stark lachen, dass man dann auch das Publikum noch zusätzlich mitreißt. Das kann schon manchmal sein.
Absolut. Und es gibt genau das Gegenteil. Es gibt von Peter Hammerschlag einen hervorragenden Text über einen missgünstigen Zuschauer, wo einer allein einen kompletten Theaterabend vergiften kann,
ja,
nur durch seine Missgunst. So. Also es, ja, gibt's beides. Ja. Und es ist natürlich immer Energiefrage, gerade bei Theater, es ist immer eine Konversation zwischen Bühne und Zuschauerraum. Und so, diese Ebene muss immer, was wir da auf der Bühne miteinander reden, ist jetzt eigentlich scheißegal. Es muss immer die Energie von unten nach oben gehen und von oben nach unten. Und dann funktioniert es. Es gibt, jeder Schauspieler kennt es, wenn du einfach ein Fahrtspublikum hast, dann geht die Vorstellung nicht so in die Höhe. Und du kannst machen, was du willst. Aber ich sage immer, das sind so, jetzt ohne esoterisch oder was sein zu wollen, aber wenn das jetzt irgendwie wichtig wäre für Wirtschaft oder Militär oder so, hätte man das schon längst irgendein Kastel erforscht, was solche Energiewellen irgendwie messen könnte. Weil ich weiß, dass es die gibt, die spiele ich jeden Abend, weißt du?
Mhm.
Und ja, also das gibt so alles. Also ich finde das schon geil, sowas.
Deswegen flowt unser Gespräch so, weil da so gute Energie ist.
Wahrscheinlich.
Ja,
also mit uns auch gerade. Ich also muss mal Wasser nachschauen. Weil ich hab
ja, na, wir sind eh.
Nein, naja, wir sind noch lange nicht.
Ein bisschen haben wir
noch. Ja, bitte, tun wir noch ein bisschen weiter, ist so gemütlich. Ist ein regnerischer Tag heute. Sonst würden wir eh nichts machen, oder?
Ey, was würdest du machen an einem normalen Tag?
Ah, was habe ich heute noch vor? Gestern habe ich viel gemacht zu Hause heute. Ich habe Pfandflaschen weggebracht, Altglas. Dann war ich einkaufen. Kostümprobe habe ich gestern gehabt. Ah, mein Hund war gestern mit dem Tierarzt wieder in der Früh. Ja, puh, nein, jawohl. So.
Also Alltag füllt die Zeit zwischen den Engagements.
Ja, ja, aber das liebe ich ja voll. Weil meine Frau ist Juristin, klassischen 9-to-5, nein, oder eigentlich ein 8-to-6-Job, weil sie arbeitet sehr viel. Und mir taugt es dann, wenn ich da bin und quasi so Haushalt schupfen kann und schauen, dass daheim alles passt, einen Hund schauen und so. Mag ich gern.
Ja. Was hast du noch für Pläne? So für, ich meine jetzt natürlich, ich nehme an, konkret in dem Moment, geht es darum, was jetzt der Computer entscheidet wegen Crooks.
Ja,
und wann entscheidet er das? Ja,
ja, aber auch unabhängig das davon, so, wo siehst du dich in 10, 20 Jahren? Du hast offensichtlich ja nicht nur quasi diese eine Richtung, sondern da gibt es noch diese landwirtschaftliche. Was wird man von, oder wo, wenn du frei fantasieren würdest?
Ich bin ein Mann der konkreten Pläne. Nein, aber jetzt ohne Witz. Also in 10 Jahren mag ich schon sitzen auf meinem Bauernhof in Burgenland. Also da ist ja nichts mehr mit Theater oder Film. Vielleicht so ein Film im Jahr. Aber da lasse ich mich schon sehr bitten. So.
Also jetzt noch ordentlich Geld scheffeln, genau. Die nächsten 10 Jahre ordentlich hackeln,
genau.
Was geht und dann.
Damit man dann kein Geld mehr scheffeln muss oder weil das Geld dann von der Landwirtschaft kommt?
Nicht, dass das Geld von der Landwirtschaft kommt, weil das ist ja das ist ja die Idee, weißt du, ich meine, so verdienen wir die dort nicht, so wie jetzt, aber wenn einmal die Hitnot halt ist und wenn einmal denkt, da brauche ich ja wirklich nichts mehr, ne? Ich mache meinen Wein selber.
Aber ist das dann nicht, weil du das Thema Klimawandel angesprochen hast, ist das nicht ein bisschen ein aussterbender Stand?
Ja, schon, aber ich denke, was kann man machen und also mein Interesse überschneidet sich jetzt gerade mit der Notwendigkeit, was der Planet vielleicht braucht. Mhm. Und ich informiere mich extrem, wie man irgendwie leibende Sachen machen kann, wie man irgendwie Bodenwachstum, also Humus, irgendwie wieder beleben kann, Biodiversität, ich schaue, welche Pflanzen wachsen. Ein befreundeter Bauer hat mir jetzt in meinem zukünftigen Weingarten, da ist jetzt gerade die Umwidmung, hat mir eine Kleemischung von 11 Sorten irgendwie gesät. Der wird nur einmal im Jahr niedergehackt, das heißt, es wird dem Boden was zugegeben, nicht weggenommen. Da wachsen mittlerweile die geilsten Blumen und Pflanzen, die ich einfach in meiner Kindheit überall gesehen habe. Mhm. Was du jetzt einfach nicht mehr so siehst. Und ich habe so eine riesen Freude daran. Es kommen so Insekten und Viecher und so. Und ich denke mir, zumindest für das bisschen, für das kleine Stück erlernt, wo ich quasi zuständig oder verantwortlich bin, kann ich das irgendwie machen, das leibend ist. Das macht mir Spaß.
Aber das heißt, es zieht dich raus aus der Stadt?
Ja, mir immer. Meine Frau ist aber so ein leidenschaftlicher Stadtmensch und ich verwende aber so wenig von der Stadt. So, ich gehe nicht so viel in Lokale oder ich mache eigentlich nichts, was die Stadt zu bieten hat. Manchmal gehen wir in die Oper oder ins Theater. Aber so bin ich schon eher so am Land. Weil ich weiß nicht, ich brauche so ein bisschen so das Alleinsein auch und die Ruhe. Und, mit Johanna immer sagt, dass uns im 17, also 16, 17, ich war noch genau an der Grenze, dass es so ruhig ist. Und wir haben gedacht, der Rassen nicht Richtung Wiener wollte. Schau, man hat kein Auto und schau, wie schön. Da habe ich gesagt, ja, du musst mir das nicht verkaufen, es ist eh leer. Und wir wohnen ja eh schon da, es ist eh super. Aber trotzdem, aber mich freut es, dass meine Frau umso mehr jetzt auch immer mehr Gefallen findet, auch am Land und so. Und, ja.
Ich teile meine Freude mit dir. Also ich teile das. Ich bin da immer so hin und her gerissen zwischen Stadt und Land. Ich finde, beides hat was für sich. Und das Landleben ist schon ruhig, also was heißt besinnlich, aber so runterkommen kann und dieses Erdige, diese Natur und so, das ist schon viel wert.
Und ich glaube, das kommt auch mit dem Alter. Ich glaube so, wenn man jung ist, weißt du, dann hat man mehr Action.
Ja, man muss mal weg.
Gut, weg. Ja. Um das dann auch aus einer gewissen Distanz einmal gut betrachten zu können. Und eben, dann hat man halt gerne Action mit Freien und in der Lokale und der Lokale. Und aber gerade so wild war ich eigentlich nie drauf, weil man es ja nicht haben leisten können. Mit meinen scheiß Gagen. Aber dann irgendwie, dann denke ich mir wirklich, ich meine, ich bin eineinhalb Autostunden von da entfernt. Weißt, das ist ja jetzt keine Weltreise. Und wir sind da in Wien und wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, dass ich in die Volksoper gehe, ja, dann fahre ich halt einmal rein. Ja. So. Mhm. Also, ja. Mal schauen, was wird. Aber das ist eigentlich der Plan.
Hat man als Schauspieler eine Vorbildfunktion? Wenn man jetzt zum Beispiel so viele Menschen erreicht?
Ja, absolut. Absolut. Und ich verstehe es zwar nicht. Und es heißt immer, wir sind Menschen des öffentlichen Lebens. Ich verstehe das Wort bis heute nicht. Aber okay, man sieht halt unsere Gefräser. Die wenigsten kennen, wie soll ich sagen, abstrahieren, dass das nicht wir persönlich sind, weil die glauben dann immer, dass man das selber so macht. Da ist das ein ganz anderer, der da auf der Bühne steht oder vor der Kamera ist. Und daher finde ich schon, dass man Vorbildfunktion hat, gerade in diesen Zeiten und auch so Aufrufe macht, so überhaupt in so einem Superwahljahr, dass die Menschen so vernünftige Sachen auch tun und so. Ich habe bei der vorletzten Gemeinderatswahl im Burgenland, habe ich mit ein paar Freunden eine Bürgerinitiative gegründet. Und wir sind am Wahlzettel gestanden und waren wählbar. Und ich wollte einfach nur die Leute sagen, so im Rahmen der Volksbildung, wie Demokratie funktioniert. Und dass es eigentlich ganz einfach ist. Und alle sagen, ja, scheiße, man kann eh nichts machen. Schatz, so einfach kann man es machen. Zack, ich habe eine Partei, ich stehe am Wahlzettel, da kann mir jeder angreifen. So. Wir haben leider den Einzug in den Gemeinderat um 1,5 Stimmen nicht geschafft. 1,5 Stimmen, weil Wahlarithmetik.
Ne? Da hättest du aber eh ein Problem, wenn du da reinkommen wärst, oder?
Ja, nein, ich schon, aber es war ja quasi, es war ja parteilos und es war ein Ding und ich war ja auch nicht der Spitzenkandidat, sondern ich war halt nur so Supporter auch und ich bin halt dann in der FPÖ-Wirtshäuser gesessen und habe mit den Leuten gestritten, so, das hat mir so taugt nicht, weil ich gesagt habe, ihr wollt mir nächste Woche, ihr müsst also mit ihm wollen. Und ich gesagt, weil das.
Was wichtig ist, dass man Pfand in die richtige Kiste haut.
Ja, genau, das so. Also ich bin dann immer so herum und habe da so brachial mal Färbung gemacht. Aber ja, ich habe ein paar Sachen auch noch geplant für heuer. Ein bisschen auch und meine Position zu nutzen. Wenn es mir selber schon keine Freude macht, privat, dass ich es dann zumindest für was Gutes verwenden kann. Ja, also ich finde schon, dass man Vorbildfunktion hat. Schon.
Ja, also bei Crooks bist du ja einen Strizi ein bisschen.
Naja. Ja, ein bisschen, ja.
Schon. Aber einen liebevollen Strizi, einen, der mit einem guten Herzen bei der Sache ist.
Ja, er ist halt in die falsche Welt irgendwie hineingekommen. Er wäre eigentlich ganz anders. Wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, wär er nicht dort. Aber er hat leider zu wenig Fantasie, da auszubrechen. Er ist halt ein bisschen gefangen auch.
Er ist gefangen.
System, ja.
Und du hast da gesagt vorher, man bringt immer so ein paar Sachen von seinem eigenen Leben in die Rolle rein. Man hat ein paar Mal gesehen, dass du Apfelsaft trinkst und du warst da in einem Burgenland, in so einem Apfelgarten und hast erzählt, dass da irgendwelche Nikolausöpfel.
Ja, genau.
Das ist mir alles aufgefallen.
7 Grad Marschanskeleder, Apfel, Ilse Rose, genau. Sicher so.
Ja, und aber trotzdem, das ist, was wir vorher drüber geredet haben, dieses Brachiale ist auch in der Rolle drinnen, also dass du da so wie so ein Rambo da eine und die niederhaust, die Leute. Es wurde öfters auf Instagram auch gesagt, der neue Bud Spencer.
Ja, das ist ja auch wieder so, was da geht man auch wieder so wegen der Äußerlichkeit. Gell? Das finde ich auch so deppert. Es ist auch ganz in den frühesten Kritiken ist immer wieder gestanden, der neue Gwaltinger und so, und das haben sie dann einmal geschrieben. Das ist mir so mega am Arsch gegangen, weil nur weil einer blatt ist, ist ja nicht gleich wie der andere. Ich habe da mit der Vera Borige, mit der Witwe von Gwaltinger mal gesprochen, weil mit der habe ich ein paar Mal Theater gespielt und die mag ich sehr gern. Und dann habe ich mein Leid geklagt und sie hat mir dann die Absolution gegeben. Sie hat gesagt, weißt du, der Helmut war ein wunderbarer Mensch und ein großartiger Schauspieler und du bist ein wunderbarer Mensch und ein großartiger Schauspieler, aber ganz anders. Und ich gesagt, danke, genau das wollte ich nur für dich hören. So. Also deswegen finde ich auch diese Bud Spencer-Sache, ja klar, okay, das ist die Äußerlichkeit, die Leute gefällt das und ja. Die wollen das halt so sehen. Nein, es ist jetzt nicht das Schlechteste, weißt du, was ich meine? Sie konnten nur, weiß ich nicht.
Sagen, weil der auch Publikumsliebling war eigentlich.
Natürlich. Ja. Ich meine, solange sie sagen, weiß ich nicht, der neue Putin. Nein, also es ist schon okay. Aber weißt du, ich tue das dann auch nicht so, weißt du, auf das bildet mir nichts ein. Das war einfach viel Arbeit, was wir da gemacht haben. Ich habe monatelang vorher habe ich Boxtraining gehabt, dass ich überhaupt fähig war, diese Stunts selber zu machen. Ich habe alle Kämpfe selber gemacht. Um dann mit diesen Stunt-Leuten mithalten zu können. Das sind ja Top-Leute, die machen ja, weiß ich nicht, so John Wick oder Matrix, wie die ganzen Sachen heißen. Da unser Stunt-Koordinator war in der Partie vom Jackie Chan und so. Also das sind schon Weltmeister eigentlich. Ne?
Es hat alles sehr echt ausgeschaut, wie sich ihr da irgendwie in die Guschen gehauen habt.
Ja, war auch gut anstrengend und hat auch Spaß gemacht. Und die war dann wirklich so einer von dem Team irgendwie, so von dem Stunt-Team. So, wir haben dann auch so in der Standhalle immer so gearbeitet und so ganz viele Dinge und dann haben wir auch so miteinander Mittag gegessen und so oder miteinander zu Hause schießen und so. Das war so sehr einfach und sehr cool.
Aber wie viel Vorbereitung braucht es, dass man dann wirklich dann am Set steht und den Film dann macht oder die Serie dreht? Weil das ist echt für mich so, ja, was steckt da alles dahinter? Es wirkt wahnsinnig aufwendig produziert.
Ja.
Ich finde es sehr spannend, dass es diese drei Standorte da gibt. Immer Wien kommt sehr sympathisch weg. Ja. Muss ich sagen, also ja. Sehr charmant, ja. Super Schauspieler, die da irgendwie mitmachen.
Super, top.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir da nur mehr Werbung machen. Ich muss sagen, ich habe mir die Serie sogar zweimal angeschaut.
Echt? Ich habe mir sogar zweimal angeschaut.
Einmal für mich und einmal ja. Dann nachher mit meinem Partner.
Okay.
Und es war spannend, das zu sehen, wie jemand anderer reagiert auf die gewissen Szenen. So. Und der immer so, okay, oh Gott, das ist jetzt passiert. So, das
echt,
war, ja, es war mitreißend. Und er hat sich sehr gefreut, dass ich ihm die Serie empfohlen habe.
Cool,
weil sie ist arg. Also ich finde sie schon arg. Das trifft es. Es ist einfach eine arge Serie. Und ja, was da jetzt passiert heißt, ja.
Ja, na voll. Es ist, weißt du, und mit, weißt du, ich bin ja im Prinzip ein friedliebender Mensch und ich mag ja, dass sie alle Leute gern haben. Und ich denke mir, das findet aber statt, so in echt und so. Das ist jetzt gar nicht so viel Fiktion. Man, natürlich ist es immer ein bisschen überzeichnet, weil jegliche Kunst ist Überhöhung der Realität. Aber ich denke mir, scheiße, sowas gibt es, solche Leute gibt
es. Es wirkt wirklich so, als wäre das echt, also als würde diese ganzen Clans, vielleicht magst du mir kurz den Plot erzählen, damit die Leute das so, ja, außer du wüsst, nein, also.
Gern. Gern. Wie viel Zeit haben wir noch?
Nein, nur nein, so ja. In einer Minute.
Okay, genau. Wordrap. Genau. Naja, es geht darum, dass es, also es ist ein Roadmovie durch halb Europa, von Berlin über Wien nach Marseille. Und es geht um ein Objekt der Begierde. Das ist eine Münze, eigentlich eine relativ wertlose Münze für sich gesehen. Weil was dadurch passiert, durch die Gier, durch die Dinge, also es werden immer so die niederen Instinkte der Menschen nach oben gespült und dann werden sie zu Viechern. Es sterben ganz viele Leute, es werden ganz viele Leute schlecht behandelt und viele Menschen machen ganz viele böse Dinge, nur wegen einer eigentlich wertlosen Klumpert. Aber das macht, ja, halb Europa so deppert, dass zwei kleine Gauner, Charlie und Josef werden irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft wider Willen und sind dann auf der Flucht von Berliner Araber-Clans, Neonazi-Killern, Wiener Unterwelt, Polizei, korsischer Mafia, irgendwelchen italienischen und französischen Kleinkriminellen. Also es ist kompletter Wahnsinn eigentlich. Und das macht schon Spaß, weil es dann schon wieder so übertrieben ist, dass es fast schon absurd ist und nachher wird es aber irgendwie geil wieder. Weißt, wie gesagt, diese Überhöhung halt. Ne? Wenn wir jetzt nur so Bande gegen Bande wäre vielleicht ein bisschen fad, aber man muss dann irgendwie schon noch einen drauf haben und so.
Ja. Nein, es war sehr facettenreich und für alle was dabei. Man, ein bisschen Blut muss man sehen können, würde ich sagen. Ja, und die Frage, die du wahrscheinlich auch nicht beantworten kannst, ist, gibt es eine zweite Staffel, ne? Das wird der Computer sagen, oder, Christian?
Meine Augen, okay, so wird es nicht. Was ist heute? Der 23. oder was? 23. April um 10.50 Uhr, weiß es kein Mensch auf der Welt, ob es eine zweite Staffel
gibt. Ja, man weiß es nicht.
Ja.
Die Daumen drücken, ne? Und wenn es eine geben würde, wie würde der Prozess dann ablaufen? Weißt du das?
Ja, die würden einmal verhandeln müssen, ob sie sich überhaupt leisten können.
Nein, wir haben ja Optionen unterschrieben.
Verdammt!
Mache ich nie wieder. Ich habe zum Redlsteiner eh gesagt, zu meiner Agenten habe ich gesagt, wir unterschreiben nie wieder Optionen. Das ist der größte Scheiß. Das sind so Knebelverträge dann, weißt du?
Ja.
So, nix. Weißt du, weil wenn es ein Erfolg wird und nicht zuletzt, wenn du in einer großen Rolle, in einem Projekt bist, wird es vielleicht ein bisschen wegen dir ein Erfolg. Und dann verdienst du aber effektiv weniger als vorher, weil das ist ja auch nicht Index angepasst und so, weißt, wenn du dieselbe Gage, und wir haben jetzt die letzten zwei Jahre eine Geldentwertung von fast 10% gehabt im Jahr. Eigentlich verdiene ich jetzt um 20% weniger, würden wir jetzt drehen. Ich denke mir, Alter, ich meine, entschuldige, ich mache ja nicht nichts, ne? Aber gut. Sollte nicht kommen, weil das der letzte Vertrag, der unterschrieben worden ist. Ja, wie gesagt, ich muss mir einen Bauernhof bauen.
Na gut, aber jetzt haben wir es.
Oh, schade.
Aber ich glaube, es kommt der letzte Teil, Kevo.
Der letzte Teil kommt. Ja. Die Geschenkübergabe.
Ach, die Geschenke, das ist mir jetzt peinlich.
Das braucht doch nicht peinlich sein. Nein. Ich finde, das braucht doch nicht peinlich sein, weil ich mir immer viele gute Sachen überlege und du musst einfach dann nur Danke sagen. Schau, Dankbarkeit haben wir heute schon geredet.
Du hast aber immer so viele coole Ideen. Ich sage, ich höre den Podcast immer und ich denke mir, wow, das ist echt leiwand, was du da immer. Das ist super.
Also, es beginnt. Ich habe wieder ein Paket dabei.
Cool, ich freue mich.
Erstens, es geht bei Crooks um eine wertvolle Münze.
Oh ja.
Eine wertvolle Münze. Ich habe wieder eine wertvolle Münze für dich. Die Münze musst du nicht irgendwem anderen geben oder so. Die kannst du kaufen. Es ist eine Burgenland-Münze mit einem Weinglasl drauf. Und einem Storch, weil ich mir gedacht habe, du magst das Burgenland so gern.
Das ist so lustig.
Ja.
Das ist so lustig, danke.
Die kannst du kaufen, die musst du mit keinem Clan teilen. Du musst nicht, die gehört dir.
Die wird ja kein Clan wollen, außer der Burgenländer-Clan.
Der Burgenländer-Clan, nein, das ist eine wirklich drauf. Originale. Habe ich extra vor so einem Münzgeschäft. Sie ist mehr wert als der Betrag, nur dass du das weißt.
Oh ja, danke, oh danke. Nein, es geht ja nicht um den Wert. Sie ist sehr wertvoll jetzt schon für mich.
Ja, die kannst du
einrahmen und schick dir ein Foto.
Fix, das finde ich super, ja. Das
ist total geil.
Ja, danke. Eine Münze für dich.
Burgenland-Münze, ist das lustig.
Und dann habe ich irgendwie herausgefunden im Internet, dass du gern Äpfel und so magst.
Natürlich, liebe Äpfel.
Jetzt habe ich einen Crooks Geschenkkorb mit, der mit Äpfel zu tun hat, aber irgendwie mit, ja.
Schauen wir mal so.
Jetzt kriege ich einen Geschenkkorb auch noch, das ist so peinlich. Danke. Nein, es ist echt
also,
super.
Ich habe da einen Apfelsider mitgenommen, den Stibitzer, weil du da in dem Crooks immer alles stibitzt hast.
Ja, das ist super, den mag ich aber gern, danke. Ja.
Dann,
Seide ist super schwierig herzustellen.
Dann kriegst du aus Apfel einen Kraftriegel, weil du so ein Kraftriegel warst bei Crooks und alle niedergequetscht hast.
Sehr gut.
Einen Bio-Shot mit Apfel-Ingwer, weil da so viel geshootet wird in der Serie.
Mann, das ist ja thematisch, das ist ja Wahnsinn.
Haribo Apfelringe sauber, weil du so oft sauer geworden bist.
Das mag ich alles voll gern, danke.
Bio-Apfelmus, weil du alle zu Mus geschlagen hast. Und eigentlich wollte ich dir einen Apfelbaum schenken und ich mir gedacht, nein, ich kann da keinen Apfelbaum schenken, weil ich weiß nicht einmal welchen und ob du den einpflanzt. Dann haben wir gedacht, du warst der Driver, jetzt kriegst du einen Wunderbaum mit Apfelduft, weil du der Fahrer warst die ganze Zeit bei Crooks.
Ist das geil, hänge ich sofort in mein Auto.
Ja, passt.
Danke. Das meine Frau ist das mag das nämlich nicht. Aber wenn ich sage, du Schatz, das ist ein Geschenk, das muss ich jetzt montieren.
Ja, egal, hängst du irgendwo hin.
Es ist wahnsinnig lustig, danke. Ja. Voll, voll lieb.
Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung, es war voll schön bei euch, danke.
Wir haben uns sehr gefreut, dass du bei uns warst.
Danke allen fürs Zuhören und
Schatz Crooks.
Schatz Crooks, ja.
Heft dem Computer. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, danke. Hey, das war voll super, danke.
Nice.
Na, danke dir.
Voll schön. Solche coole Themen. Ja, so lustig.
Audiamo Plus. Wir hören uns.